Für heute habe ich mir ein Thema ausgewählt oder mir schenken lassen, das dem Thema vom vergangenen Sonntag so eigentlich ein bisschen gegenübersteht. Letzten Sonntag, wisst ihr noch, vielleicht, ich frage nicht, war das Thema Freiheit. Und wir haben ja gesagt, wir gehen anhand dieses Buchs Grundbegriffe des Freiheits oder daraus habe ich so ein paar auch Gedanken, Grundbegriffe des Glaubens. Eben letzte Woche Freiheit und heute soll es eben um das Thema Gebote gehen. Gebote. Das ist doch eigentlich gar nicht das, was wir hören wollen. Gebote. Etwas, was wir vielleicht auch gar nicht so wichtig erachten. Manche denken, die Gebote, ach, das ist doch eher was für die gesetzlichen Leute unter uns. Ich bin eben ein freiheitsliebender und denkender Mensch. Manche sagen sich, ach, Gebote, kann man das eigentlich heute noch nicht Christen zumuten? Und eigentlich haben wir doch viel lieber die Freiheit. Sie öffnet unser Horizont, unser Denken. Und Gebote, die engen uns ein, die machen uns, da will man ausbrechen. Und andere würden sagen, ach, ich lebe doch im Neuen Testament. Das Alte Testament, da wo bekanntlich die Gebote stehen, das ist nichts für mich. So würden vielleicht manche Menschen denken, wenn wir jetzt sie fragen würden, was verbindet ihr mit 10 Geboten, wie geht es euch damit? Und aus diesen Gründen wollen wir uns heute mal mit den Geboten beschäftigen und uns fragen, ob diese auch heute noch eine Relevanz haben für unser Leben. Und wir dürfen uns fragen, wie hat Jesus sie gesehen und ausgelegt? Oder hat er sie vielleicht sogar relativiert? Warum haben die 10 Gebote neben dem Glaubensbekenntnis und dem Vater Unser zu Beginn oder am Anfang der Reformationszeit schon so einen wichtigen Bestandteil? In den ganzen Katechismen sind sie drinne. Katechismen, das war die Lehre der Reformationszeit. Oder warum haben wir im BU da allein 6 oder 7 Einheiten zu dem Thema? Oder eben, warum orientiert sich hier ein Theologe von Krishona in seinem Buch Ethik komplett an den 10 Geboten? Das ist sein 2. Band. Da geht es um die praktische Ethik und die ist komplett angelehnt an die 10 Gebote. Spannend. Naja, ich weiß nicht, ob das spannend zu lesen ist. Interessant ist es zu lesen. Also wer da mal in praktische Ethik reingucken will, da geht es dann um Lebensethik, Situationsethik, verschiedene Sachen. Und er orientiert sich in seinem ganzen Buch an den 10 Geboten. Das gute Handeln ist es übrigens überschrieben. Und warum das so ist, das wollen wir uns heute mal anschauen und überprüfen. Wenn wir über die Gebote nachdenken, dann denken wir zunächst ja einmal an die 10 Gebote, der sogenannte Dekalog. Er bildet ja auch die Grundlage zum Beispiel für unsere Gesetze, für Ordnungen, für Regeln. Aber darüber hinaus gibt es im Alten Testament viele weitere Regeln, die das Leben regeln. Aber was wird denn in den Geboten geregelt überhaupt? An erster Stelle, da geht es um unsere Gottesbeziehung. Aus diesem Grund beginnen die 10 Gebote auch erst einmal mit einer Vorstellung Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist das, was über den Geboten steht. Ich bin der Herr, dein Gott. Also er ist Autor der Gesetze, er ist der, der über diesen Gesetzen steht, er ist der, der da auch sein ganzes Herzblut hineingelegt hat und letztlich ist er auch das Ziel dieser Gebote. Wenn wir also über Gebote nachdenken, können wir das nicht losgelöst machen von Gott. Er steht über allem und aus diesem Grund sagen die ersten Gebote etwas über die Gottesbeziehung aus. Es geht dort um das Fremdgötterverbot, um das Bilderverbot, den Namen Missbrauchsverbot und das Sabbatgebot. Das ist so die erste Tafel, wie wir es hier links sehen. Das sind die Dinge, die die Beziehung zu Gott regeln. Das Verhältnis zu Gott regelt. Und die 2. Tafel, die regelt letztlich das Verhältnis der Menschen untereinander. Und aus diesem Grund spricht hier eben dieses Ethikbuch von einer spezifisch christlichen Ethik und einer allgemeinen Ethik. Also wenn ein Mensch Gott nicht kennt, dann ist es letztlich nicht so verheerend, wenn er sich ein Gottesbild schafft und es anbetet, weil er eben diese Beziehung zu Gott gar nicht hat. Aber gleichzeitig ist es beruhigend, wenn dieser Mensch nicht von dem Recht oder der Möglichkeit, das Recht oder die Möglichkeit in Betracht zieht, zum Beispiel in einem Streit mich umbringen zu wollen. Da bin ich froh, dass es eben eine allgemeine Ethik gibt, die das ihm wieder das ausredet oder eben das verbietet. Deswegen sprechen wir da von einer allgemeinen Ethik, die eben auch Nichtchristen betrifft. Unabhängig davon, wie sie zu Christus stehen oder zu Gott stehen. Und weil diese Regeln gut sind, finden wir sie auch in unseren Grundrechten wieder, sowie auch in anderen Gesetzen. Aber zurück zu den 10 Geboten. Dort gibt es also zu Beginn 3 oder 4 Gebote, die auf Gott hinweisen. Warum 3 oder 4? Das hat den Ursprung in einer unterschiedlichen Zählweise. Die Katholischen und die Lutheraner fassen am Anfang 2 Gebote zusammen und am Ende trennen sie 2 Gebote. Man kann das hier sehen. Hier, diese Gebote werden hier zusammengefasst und am Ende hier nochmal getrennt. Und so gibt es so ein paar unterschiedliche Zählweisen, aber das ist für uns eigentlich nicht wirklich wichtig. Das ist vielleicht wichtig, wenn ihr mal bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzt und die Frage gestellt bekommt, was ist welches Gebot, dann wird das vielleicht wichtig oder dann könnte man sogar mit Hintergrundwissen glänzen. Aber für uns ist es nicht relevant. Wichtig ist es, der erste Teil sind die Gottesbeziehung regeln, die zweite Tafel, die menschliche Seite. Weitere Gebote regeln dann eben die familiäre Bindung, Ehe, Partnerschaft, sowie das gesetzliche Miteinander, eben darin enthalten das Thema Mord, Ehebruch, Diebstahl, Lügen und Gier nach dem, was eben der andere hat, sei es wertvolle Dinge, Material oder auch die Frau. Außerhalb der 10 Gebote wird dann noch an vielen Stellen der wirtschaftliche Bereich sowie geregelt, sowie der Schutz der Schwachen und der Armen, da insbesondere die Armen, die Witwen, die Waisen. Und wenn man sich an diese Regeln hält, dann ist das doch nicht eine Einschränkung der Freiheit, sondern es geht hier um die Bewahrung der Freiheit. All diese Dinge regeln doch unseren Schutz unserer wesentlichen Güter des Lebens. Und aus diesem Grund sind die 10 Gebote auch heute noch ganz wichtig und auch die anderen Gebote. Aber eben auch, weil sie eine besondere Stellung in der Bibel haben. Zum Beispiel wurden ja die 10 Gebote direkt von Gott verkündigt und sogar auf die Tafeln des Bundes selbst geschrieben. Und das gilt auch für die Neuauflage, nachdem die ersten Tafeln zerbrochen wurden. Bei anderen Geboten hören wir immer, dass Gott dem Mose sagt und der Mose sagt das dem Volk. Aber die 10 Gebote hat Gott selbst diktiert. Somit sind die 10 Gebote Kern und Urzelle der gesamten biblischen Gesetzgebung. Dann kommt auch hinzu, dass die 10 Gebote werden uns in der Bibel 2-mal vollständig wiedergegeben im Buch Mose. Inhaltlich sind die Teile der 10 Gebote noch an ganz verschiedenen Stellen in der Bibel überliefert. Und weil die 10 Gebote wichtig sind, werden sie auch in der Verkündigung von Jesus nicht ausgelassen. Und was sagt Jesus über die 10 Gebote? Viele denken immer, Jesus ist gekommen und hat sich über die Gesetze hinweggesetzt. Aber wir dürfen bedenken, dass Jesus ein Jude war. Jesus hat auch in dieser Tradition, so wie es die Juden gelebt hat, gelebt. Er lebte mit den Schriften, er lebte mit den Prophetentexten. Das war die damalige Bibel, die da vorhanden war. Aus diesem Grund hat Jesus in der Bergpredigt eben auch Folgendes gesagt. Da sagt Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Ich finde diesen Abschnitt hier ganz spannend, denn Jesus macht hier deutlich, was die Menschen damals dachten. Die Menschen, die Jesus kennengelernt hatten, die hatten Angst, wieder zurückzufallen in diese Gesetzesreligion. Und dennoch ist bei Jesus auch die Grundlage seiner Verkündigung die Prophetentexte, die Gesetzestexte. Selbst dann, wenn die Kritiker ihm vorwarfen, dass er das Gesetz auflösen will. Aber das wollte Jesus nicht. Ganz im Gegenteil. Er will es nicht auflösen, sagt er, sondern erfüllen. Auf die Frage dann, welches das wichtigste Gebot ist, da sagt Jesus, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das sagt hier Jesus. Jesus zeigt die wahre Bedeutung des Gesetzes, die sich letztlich in der Liebe zeigt. Es geht um die Liebe. Und da sind wir letztlich wieder bei dem, was ja auch Gunther uns mal gezeigt hat, diesen Faden, der rote Faden der Liebe, der durch die ganze Bibel hindurchgeht. Das Gebot der Liebe im Neuen Testament ist die Grundregel, die die Gebote letztlich auslegt. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und im Gebot der Liebe ist alles zusammengefasst, worum es im christlichen Leben geht. Und die Liebe als Grundlage für alles soll unser menschliches Wesen durchdringen, unser Fühlen, unser Handeln, unser Denken. Und letztlich mündet es in der Wertschätzung gegenüber meinen Mitmenschen. Die Grundlage der Gebote ist also die Liebe. Also kann man sagen, dass Gottes Gebot eine Ordnung des Lebens ist, aber zutiefst auch ein Ausdruck der Beziehung zu Gott. Und es gibt Bereiche im Neuen Testament oder es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo sich diese beiden Dinge gegenüberstehen, Gebot und Gesetz. Dazu Matthäus 19. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote, fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, all diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt noch? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, gehe, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da kommt ein Mann mit einer ganz ehrlichen Frage zu Jesus. Er wollte gerettet werden. Und Jesus sagt ihm, dass er die Gebote halten soll als erstes. Übrigens erwähnt Jesus hier nur die zwischenmenschlichen Sachen. Die ersten Gebote hat er hier gar nicht erwähnt. Und über die sagt der Reiche, dass er sie gehalten hat. Ich habe die Gebote gehalten. Aber mit der nächsten Frage von Jesus hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Jesus fordert ihm auf, alles zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben. Und die Kenner der 10 Gebote werden merken, aber das ist ja eigentlich keins der Gebote, die wir in den 10 Geboten haben. Dennoch macht Jesus hier deutlich, dass der Kern der Gebote genau getroffen ist. Es geht um die Beziehung zu dem, der die Gebote geschenkt hat. Es geht um die Beziehung zu dem Herrn, der die Gebote sogar geschrieben hat. Und diese Beziehung, diese hatte dieser Mann, dieser reiche Mann nicht. Gott hat eben nicht den ersten Platz im Leben dieses Menschen gehabt, sondern das Geld. Und deswegen ist dieser Mann traurig von dannen gezogen. Ohne den Kontakt zu Gott, der die Gebote geschenkt hat, da greifen die Gebote letztlich zu kurz und werden plötzlich etwas, was eben nicht in die Freiheit führt, sondern in eine Knechtschaft. Wenn Menschen Jesus nicht kennen, dann fehlt ihnen das Wichtigste, um die Gebote Gottes überhaupt zu verstehen und auch in ihnen zu leben. Aber eben nicht als ein Regelkatalog, sondern als Orientierung im Leben eines Christen. Und wenn man diese Beziehung zu Gott hat, dann könnte man die 10 Gebote sogar ein bisschen anders übersetzen. Statt, du sollst nicht dieses oder jenes tun, morden und so weiter, wir kennen es ja, haben es gesehen, könnte man auch übersetzen mit, du wirst nicht. Eine Zukunftsform. Lässt der hebräische Text auch zu. Die hebräische Ursprungsform der 10 Gebote lässt diese Übersetzung zu. Und das könnte, auf diesem Hintergrund könnte das heißen, mit der Einleitung zusammen, ich bin der Herr, dein Gott. Und wenn ich der Herr, dein Gott bin, dann wirst du nicht töten. Dann wirst du nicht jemanden anlügen. Ich bin der Herr, dein Gott, dann wirst du Folgendes oder jenes nicht tun, weil du es gar nicht nötig hast. Was soll ein anderes Verhalten im Leben bringen, als das, was Gott für uns bereithält? Als was Gott in seinen Händen für uns hält, das ganze Leben letztlich bis hin in die Ewigkeit. Mehr geht nicht. Aus unserer Beziehung heraus zu Gott können wir dann diese Gebote leben. Und letztlich ist es dann eben so, dass Gebote gleich Liebe bedeutet. Und das hat ja der reiche Mann nicht kapiert. Eine weitere Personengruppe, die es nicht kapiert hat, darüber können wir nachlesen im Römer 13 oder nicht direkt, aber da steht eben auch was über die Gebote. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Geboten in dem einen Wort zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und verschiedene Kenner unter uns, die wissen jetzt, an welche Personengruppe ich denke, wenn es um die Liebe geht, die eben nicht vorhanden ist. Da, wo Menschen den Buchstaben und das Gesetz höher achten als die Liebe. Ihr könnt es vermuten, es geht um die Pharisäer. Sie haben den Sinn, den eigentlichen Sinn der Gebote eben nicht kapiert. Und deshalb hat Jesus ihnen auch gesagt, an einer Stelle, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Nicht der Mensch für den Sabbat. Und die Pharisäer, die haben das nicht kapiert. Und die Kritik von Jesus nahm bei ihm auch einen ganz großen Raum ein. Jesus hat ganz viel mit den Pharisäern diskutiert, unter anderem eben auch an dieser einen Situation, wo er das dann sagt. Und anhand dieser Menschen erkennen wir, dass hier eine intensive Schriftfrömmigkeit sogar ins Negative abgleiten konnte. Ein guter Ansatz, denn der Ansatz der Pharisäer war ursprünglich gut, der wurde aber pervertiert und ins Gegenteil verkehrt. Und so kam es, dass die Pharisäer in ihrer Aufgabe, Gesetze zu schützen, noch mehr Gesetze gemacht haben. Und zu den ursprünglich 613 mosaischen Gesetzen, wo auch die 10 Gebote drin sind, wurden nach und nach mehr dazu getan. Und wie Jesus am Sabbat am Kornfeld die Ehren aufraufte, rausriss, da hat er laut dem Jüdischen 4 Gesetze gebrochen. Von allein 1500 Gesetzen allein zum Thema Sabbat. Also 613 Gesetze ursprünglich und hier haben wir ein Gesetz, daraus wurden 1500 Gesetze. Und Jesus, er hat geerntet, weil er die Weizen oder den Weizen rausgezogen hat, aufgerauft hat. Gedroschen hat er, weil er die Spreu von den Körnern vermutlich getrennt hat. Vielleicht hat er hineingepustet, um die Schale wegzukriegen. Dann hat er nämlich auch noch geworfelt. Und am Ende hat er sie eingelagert, indem er sie gegessen hat. Das war das, was die Pharisäer dachten. Er hat 4 Gesetze gebrochen von 1500. Und über diese Gesetze, die zusätzlichen Gesetze, das war übrigens die Mishnah, falls ihr das mal hört, über diese Gesetze stritt Jesus mit den Pharisäern regelmäßig. Und wenn hier das Sabbatgesetz, wenn Jesus hier das Gesetz kritisiert, kritisiert er nicht das ursprüngliche Gesetz der 10 Gebote, sondern er kritisiert das, was die Pharisäer daraus gemacht haben. Und Jesus, er stellt zuallererst die Liebe in den Vordergrund. Und so zeigt uns Jesus, dass die 10 Gebote keine Macht verloren haben. Dass sie ihre Bedeutung nicht verloren haben und auch kein Widerspruch sind zum Thema Freiheit. Denn wenn wir uns in dem Rahmen bewegen, wie es Gott möchte, haben wir hier alle Freiheit. Haben wir Schutz, haben wir Geborgenheit, haben eine Grundlage für das Miteinander, eine Grundlage gegenüber Gott und die Beziehung zu ihm. Wenn wir uns außerhalb dieses Rahmens bewegen, dann hat das Konsequenzen. Über Konsequenzen und über Sünde. Da haben wir vergangenen Sonntag schon einiges gehört, das will ich jetzt nicht nochmal betonen, aber wir wissen, was es bedeutet, wenn wir außerhalb dieser Grenzen leben oder uns abwenden. Am Ende noch eine Geschichte, eine Legende aus England. Da heißt es, eine Legende aus England erzählt, dass die Menschenkinder sich am Anfang ihrer Geschichte in einem wunderbaren Garten vorfanden. Sie waren darin geborgen und zufrieden. Sie spielten auf der herrlichen Wiese inmitten des Gartens ihre fröhlichen und heiteren Spiele. Niemand fühlte sich eingeengt durch eine hohe Mauer, die den Garten und das ganze Glück umgab. Aber eines Tages machte ein Menschenkind die anderen auf die Mauer aufmerksam. Man traut uns nicht. Die Mauer engt uns ein. Sie verwehrt uns die weiten Räume des Lebens. Auf, lasst uns die Mauer niederreißen. Die Menschenkinder wollten die Freiheit und rissen die Mauer nieder. Dabei machten sie eine furchtbare Entdeckung. Hinter der Mauer, da gähnte ein tiefer Abgrund. Die Mauer hatte ihr Leben nur schützen, den Spielraum des Lebens nur sichern wollen. Aber nun war sie niedergerissen. Aus Bewahrung war Bedrohung geworden. Fortan saßen die Menschenkinder ängstlich in der Mitte des Gartens und wagten nicht mehr die schönen freien Spiele des Lebens. Aus der scheinbaren Befreiung war Angst vor dem Absturz gewachsen. Gott gab uns seine guten Angebote zum Leben, damit sie uns schützen, damit sie uns schonen, bewahren und sichern. Wer diese Mauer niederreißt, bekommt eben einen neuen Herrn, die Angst. Wenn die Ehrfurcht vor Gott niedergetreten wird, macht sich die Heidenangst um das Leben breit. Und wer die Liebe Gottes verliert, wird zwischen den grausamen Mühlsteinen Angst vor dem Weniger und dem Gier nach mehr gnadenlos zerrieben. Und welch eine Freiheit wäre das, nur einen Herrn zu haben, der uns liebt. Von einer Mauer der Barmherzigkeit umgeben zu sein, die uns schützt. Nur eine Macht zu kennen, die uns beherrscht. Darum gibt es auf das Angebot des einen Herrn nur eine Antwort des Menschen. Hingabe an dem, der sich für uns gab. Dann könnte das Gebot Gottes letztlich zum Gebet des Menschen werden. Amen.